Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom. Dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps. Mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören! Heute habe ich Janine Sierold als Interviewgast bei mir. Janine ist im Vorstand der Stiftung Glückliche Kinder, starke Menschen e.V., Entschuldigung. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, Kindern ein gutes Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich vor Mobbing, Missbrauch und Gewalt zu schützen, beziehungsweise auch nicht selbst zum Täter zu werden. Aufgrund ihrer eigenen schweren Kindheit ist es Janine heute ein großes Anliegen, Kindern zu helfen, sie aufmerksam zu machen und auch Erwachsenen zu helfen, sinnvoll mit diesen Themen umzugehen. Herzlich willkommen, liebe Janine. Schön, dass du da bist.
Hallo, Selina. Ich freue mich auch, dass ich da bin und ja, mit dir über dieses wichtige Thema sprechen darf.
Ja, wirklich ein wichtiges Thema. Habe ich denn jetzt noch was vergessen, über dich zu erzählen, was du noch gerne ergänzen kannst?
Ja, mein Hauptaugenmerk ist natürlich die Kinderprävention. Ich arbeite aber auch mit Erwachsenen. Im Moment eher weniger, weil wir wirklich die Stiftung und den Verein aufbauen, aber grundsätzlich auch mit Erwachsenen quasi vorbeugen und heilen.
Okay. Auf der einen Stelle ist die Prävention und auf der anderen Stelle ist nachher die Heilung für diejenigen, die du nicht bewahren konntest sozusagen.
Genau, die wir nicht beschützen konnten, dürfen denn zu mir kommen.
Ja, ist auch schön. Also kennst du ja praktisch beide Seiten dieser Reise, sage ich jetzt mal, die so ein Mensch dann auch durchmachen kann. Und was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Dinge, die du Kindern an die Hand gibst, damit sie eben nicht Opfer werden? Aber es gibt ja auch Kinder, die irgendwann mal zu Tätern werden. Was ist das Wichtigste, damit beides eben nicht passiert?
Auf beiden Seiten ist immer Selbstwertgefühl, was nicht in Ordnung ist. Wo es mal zu wenig, einfach grundsätzlich zu wenig. Und alles läuft am Ende über Gefühle. Und ein Kind, was sicher ist, was weiß, wo es Hilfe kriegt, dass es reden darf, was angenommen wird, hat es nicht nötig, Täter zu werden und nicht Opfer zu werden. Die können sich durchaus in die Lage versetzen, auch mit 6 Jahren schon, ich brauche Hilfe. Das ist so, das Hauptthema ist wirklich immer Selbstwertgefühl.
Und wie trainierst du das dann mit den Kindern?
Das machen wir ganz spielerisch mit Rollenspielen. Auch ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind kann schon sagen, so bestimmte Dinge fühlen sich nicht schön an. Jeder von uns, glaube ich, kennt irgendeine Tante, Onkel oder so die komisch riechende, dicke Oma. So, ich hatte eine Tante, die war immer so schlabberig, die hat immer so komisches Parfüm dran gehabt und dann kam die an. Aber du musst doch der Tante einen Kuss geben. Und das ist schon die erste Grenzverletzung, wenn ich als Mutter sage, du musst, nein, muss es nicht. Als Kind darf sagen, nie möchte ich nicht. Man kann auch die Hand geben oder guten Tag sagen, normal. Also Kinder müssen wir auch schon beibringen, wenn sich das nicht gut anfühlt, das zu sagen.
Und dass das Nein auch akzeptiert wird, ne?
Und genau, wir Erwachsene müssen dann wirklich respektieren, wenn das Kind jetzt sagt, nein, ich möchte jetzt keine Umarmung oder ich möchte jetzt nicht abgesabbert werden. Dass wir Erwachsene in der Lage sind, das zu akzeptieren und nicht als unhöflich einzustufen, weil unhöflich, wenn das Kind in der Ecke steht, ja, aber guten Tag sagen können wir alle. Ja, aber ich muss nicht jeden um den Hals fallen. Machen wir ja auch nicht. Das ist so das Grundlegendste, dass man den Kindern wirklich sagt, wie sind die Gefühle, darfst du die aussprechen? Wo ist die Grenze? Wo fühlt sich das falsch an? Und dann müssen wir das akzeptieren.
Ich habe ja auch eine 6-jährige Tochter und natürlich ist auch so dieses Thema ab und zu mal präsent, weil klar, wenn die klein sind, dann begleitet man die ja sehr viel, ne? Man geht, ist immer mit dabei, wenn man zum Kindergarten geht und so weiter. Jetzt geht sie in die Schule. Und natürlich werden so diese Phasen größer oder länger, in der sie sozusagen auch mal was alleine machen muss. Zum Beispiel, dass sie alleine mit dem Bus fährt oder so irgendwann mal, ne? Und da kommt natürlich jetzt auch so langsam so dieses Gefühl auf, wie bereite ich jetzt mein Kind auch vor, dass sie eben auch allein durch diese Welt geht, ne? Und ja, Tools irgendwie an der Hand hat, zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Also wir machen das dann manchmal so, ich möchte ihr ja auch keine Angst machen, ne? Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, ne, da sind Menschen irgendwie, die machen nicht so schöne Dinge, und möchte aber gleichzeitig ihr auch beibringen, dass sie bestimmte, dass sie Nein sagen soll, zum Beispiel, ne? Und wir machen das dann manchmal so, keine Ahnung, dass ich ihr sage, pass mal auf, wenn da jemand kommt und sagt zu dir, ich habe ganz viel tolle Schokolade, dann sagst du, nein, möchte ich nicht, wenn du den Menschen nicht kennst. Oder auch wenn du ihn kennst. Ne? Also wenn Mama und Papa nicht dabei sind, dann sollst du das nicht machen. Wie würdest du sowas vielleicht vermitteln? Also weißt du, wie ich meine, diesen Konflikt zwischen nicht Angst zu machen, aber trotzdem irgendwas an die Hand zu geben, dass das Kind irgendwie sich auch sicher fühlt in der Reaktion, die es vielleicht zeigen kann.
Na, das ist eine Trainingssache. Du hast gerade den Schlüsselpunkt dabei gehabt.
Ja.
Ich sage ihr, was sie tun soll.
Mhm.
Wenn ich dir jetzt sage, was du tun sollst, dann hast du mir zwar zugehört, erwachsen bist du natürlich kognitiv schneller, aber innerlich kann sie das ja gar nicht nehmen.
Mhm.
Du sagst es, quasi gibst du ihr den Befehl, und da ist dann so diese Trainingssache, die wir machen. Wir merken schon oft, Lehrer und Eltern haben da emotional eine andere Bindung wie wir zu den Kindern. Ja, wir sind sozusagen die Kinder, die mit den Kindern üben. Mhm. Aber grundsätzlich kannst du wirklich sagen, sie fragen, was würdest du machen, wenn auf der Straße, guck mal, wenn der jetzt kommt und gibt dir einen Bonbon, was machst du denn? Ja, und das kann man Kindern, darf man auch sagen, es gibt Leute, die sind nicht ganz so toll. Man muss nicht sagen, die machen böse Dinge oder so, sondern die sind einfach nicht ganz so toll. Oder es kann passieren, dass du jemanden siehst, den magst du nicht. Oder du kennst den nicht. Also man darf schon die Warnung mit rausgeben. So der Dreh in der Interaktion mit dem Kind merkt man das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wichtig, glaube ich, ist immer das Kind zu fragen, was würdest du machen, wenn?
Okay, das ist ein guter Tipp, ja.
Ja, auch wenn sie nach Hause kommt und sagt, wir haben uns gestritten. Über was habt ihr denn gestritten? Oder wirklich in Dialog gehen und die Kinder selber nach Lösungen suchen lassen.
Mhm.
Weil dann kommen die auch so, ah, ich habe eine Lösung gefunden, und die freuen sich ja dann auch wie Schneekönig, ne? So diese Achtsamkeit eigentlich zu trainieren. Hab ich verstanden, es funktioniert. Mhm. Und dadurch kriegen die ja diese Selbstsicherheit, die sie brauchen.
Ja, genau. In bestimmten Situationen einfach auch selbstwirksam zu sein, genau.
Genau. Ja. Das ist ja bei allen Themen, wenn die sich streiten, wie gehe ich damit um? Gehe ich aus dem Streit raus oder haue ich dem anderen inneren? Was bringt denn mehr?
Mhm.
Und das kennen auch die Kleinsten schon. Selbst wenn du einen 5-Jährigen oder 5-Jährige fragst, wie reagierst du? Haust du zurück oder beleidigst du zurück?
Ja.
Na klar, ich muss mich doch wehren. Wir Erwachsene bringen den Kindern bei, du musst dich wehren. Und dann frag mal das Kind, bringt es dich denn weiter? Finden wir eine Lösung? Und dann finde ich immer so traurig, dass die Kinder so viel von Erwachsenen nehmen, was unnötig ist.
Hm.
Fragen ist eigentlich ein Schlüsselwort.
Ja,
wie könntest du?
Ja.
Findest du selber eine Lösung? Da kann man ja dann so ein bisschen an der Seite, wie so, ich sage immer, wie eine Leitplanke daneben stehen, Halt geben, aber die Kinder den Kindern auch vertrauen, weil die haben so viel Kraft, die haben so viel Fantasie, die finden so viel Lösung. Ohne uns Erwachsene wird es keinen Krieg geben.
Ja, das stimmt wohl. Ja, ja, super, danke schön. Ich würde auch gerne nochmal auf deine Arbeit mit Erwachsenen eingehen. Ne? Da bist du ja, also du bist ja einmal Präventionstrainer, aber auch als Coach unterwegs. Ne? Und da hilfst du ja Menschen, ja. Dinge auch aus der Vergangenheit, die sie nicht loslassen können, und hast da auch so ein bestimmtes Coaching-System für dich gefunden oder entwickelt. Magst du das nochmal kurz erklären, was du da machst?
Ja, ich habe sozusagen bei Neurosystemik gelernt. Mhm. Das ist so ein bestimmtes Coaching-System. Das hat wirklich 5 Punkte. Und ich glaube, das größte Problem ist immer, die Leute stehen vor einem Riesenberg an Problemen. Und ich kann nicht mehr. So, mhm. Wo fängt man denn an, wenn man auf den Gipfel von einem Berg möchte? Niemand würde auf die Idee kommen, da hochzuspringen. Oder ohne Tourguide 8000 Meter hochzulaufen. Würde niemand machen. Und beim Coach sitzen sie nach einer Stunde und so, ja, ich will jetzt gesund sein. Nee, wird nicht funktionieren. Also machen wir den Berg erstmal zu einer Route und machen einen Plan, wie kannst du in Aktion kommen? Wie kannst du das Gleiche, was ich mit den Kindern mache?
Ja, aber schönes ja? Bild mit der Route, ja.
So, und dann kann ich wieder als Wegbegleitung, wie kannst du das für dich umsetzen? Das ist so ganz personalisiert, deswegen mache ich auch nicht diese, ich sag mal, Guru, 5 Schritte und dann bist du durchs Thema. Nee, jedes Thema hat 5 Schritte sozusagen, dann kommen wir da näher. Aber ich möchte das individuell machen und das ist für mich sehr, sehr wichtig, nicht die Masse zu bedienen, sondern wirklich für die Person da zu sein, die es gerade braucht.
Und das machst du dann ganz individuell auch in der Dauer sozusagen der Betreuung?
Genau. Deswegen, also ich mache da auch nicht ein halbes Jahr Programm oder so. Doch, ich habe ein 12-Wochen-Programm. Das ist schon ein bisschen auf Gruppen angelegt. Das kann ich quasi splitten. Aber immer mit dem Hintergrund, mir ist der Mensch, der vor mir ist, wichtig. So bestimmte Dinge kann man in der Gruppe und mit Erfahrungen austauschen machen, aber viele Dinge müssen halt wirklich persönlich genommen werden. Mhm. Übrigens mache ich dann irgendwann wieder mal Coaching-Reisen.
Auch nach Ägypten dann? Das ist ja so sein
ja, genau,
das Hauptziel ist ja so mein, meistens. Ja.
Mein zweites Zuhause quasi.
Ja, sehr schön.
Weil da habe ich das Programm dann verfeinert von Systemix. Hilft mir die Sonne ganz doll.
Kann ich
beim
verstehen.
Arbeiten. Ja. Wenn die Leute entspannt sind und ohne Angst, dann macht Distanz natürlich ganz viel aus. Ja. Also auf einem anderen Kontinent, ganz raus aus dem hektischen Alltag. Dann haben die 2 Tage Zeit, um da anzukommen. Sie sind sicher, die merken dann, wir sind hier im geschützten Rahmen. Dann machen wir Delfinausflüge, Schnorchelausflüge, mal in die Wüste fahren. Und dann haben die quasi einen Input mit schönen Erlebnissen und können ganz nebenbei ihre Probleme sozusagen lösen.
Ach schön, ja, das stelle ich mir super vor.
Und der Effekt ist so enorm und ich freue mich immer noch, wenn ich nach 3 Jahren immer noch Nachrichten kriege. Das war so toll, wann machst du es denn wieder mal?
Schön, super. Also das heißt, dieses Jahr geht es nochmal los, oder?
Nee, dieses Jahr werde ich wohl nicht schaffen.
Aber
da freue ich mich. Nächstes Jahr steht es wieder auf dem Plan.
Sehr gut.
Sollte sich natürlich ein Individualmensch melden, bin ich da bereit.
Sehr gut. Und die andere Seite deiner Erwachsenenarbeit findet ja in den Schulen dann statt, mit Lehrkräften und Eltern. Und das ist ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist ja gerade für Erwachsene ein sehr, sehr schweres Thema. Ne? So, wenn man sich vorstellt, die armen, schutzlosen Kinder, ne, und denen passiert irgendwas. Wie sensibilisierst du da Erwachsene auf so ein Thema? Ne? Und wie können denn Erwachsene dann auch, oder worauf können die achten im Umgang mit Kindern? Wie können die dann nochmal stärken? Also das eine ist natürlich Selbstwertgefühl und Gefühle zulassen und auch erklären, dass Gefühle jeglicher Art in Ordnung sind. Was noch?
Na, wir machen Vorträge, Elternabende, Infoabende und jetzt werden noch ein paar verschiedene Events aufgebaut. Deswegen auch viele Interviews, weil wichtig ist, zuzuhören, aufmerksam zu werden. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass die Leute Angst haben vor dem Thema. Mir sieht man jetzt nicht mehr an, sofort, dass ich Betroffene bin. Also ich muss quasi erst drüber reden und dann gucken die Leute ganz erschrocken so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Wo ich dann sage, du, wir haben vorher eine halbe Stunde Kaffee getrunken. War dir irgendwas komisch? Nö. Ich versuche den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, indem ich sie abhole, versuche ihre Fragen zu beantworten. Manchmal haben die Sachen im Kopf, wo ich denn da stehe und denke so, wer hat euch sowas erzählt? Also es gibt so ganz viele Vorurteile oder Schubladen, wie ein Opfer zu sein hat. So ganz oft höre ich noch, also selbst ich höre noch, was hast du denn angehabt?
Oh nein, wirklich.
Und dann antworte ich ganz klar, also bei der Frage bin ich dann böse und sage dann wirklich, ich war 8, welche Rolle spielt's? So dieses, naja, du hättest ja weglaufen können. Nein, es waren meine Eltern. Das Jugendamt ist dafür zuständig. Nein, dieses System, was wir haben hier in Deutschland, ist kaputt, das funktioniert nicht. Zum größten Teil, sagen wir mal so, zum größten Teil. Also ich merke schon im Jugendamt, bei manchen Leuten gibt es ein Umdenken, aber das dauert. Weil wir sind nicht bereit, Geld in die Prävention zu investieren. Ob jetzt privat, wenn ich Spenden sammle, merke ich es, oder mit Politikern rede oder sonst irgendwas. Wir haben diesen Fokus immer im Katastrophenmodus und davon möchten wir wegkommen. Sondern einfach den Leuten mitteilen, das Thema ist da. Jeder von uns kennt jemanden, der betroffen ist davon. Jeder. Und da dürfen wir hingucken, ohne Angst zu haben.
Ja, weil das ja noch schwieriger wird dann auch für die Opfer, ne? Wenn man eben da so ja diesen Schubladen oder dieses Schubladendenken einfach hat und auch so die ich stelle mir das so vor, dass man da so auch starr wird ein bisschen vor dieser Situation und sich sehr hilflos einfach auch fühlt wahrscheinlich.
Das ist ja meistens der Fall, dass einfach diese Hilflosigkeit so dieses, für den normalen Menschen, da jetzt mal ist es ja so, oh mein Gott, ich möchte mir das nicht vorstellen. Das ist so, wenn du bei mir auf dem Blog liest, wirst du oft Kopf schütteln und sagen, oh mein Gott, und nur ein Kind, also selbst ich sitze schon da und denke mir mal so, Gott, ich war doch nur ein Kind. Trotzdem müssen wir den Mut haben, da hinzugucken. Weil die werden älter und wenn die älter sind, die Kinder werden Erwachsene und damit haben sie das Potenzial, weiter in der Opferrolle zu bleiben oder auch das Potenzial, zum Täter zu werden.
Ja, absolut.
So, und auch bei Kindern so ist verhaltensauffällig. Das Kind muss behandelt werden. Nee, das Kind hat ein Problem, es zeigt gerade Probleme.
Ja. Also das heißt, dass du den Eltern und Lehrern dann in diesen Vorträgen einfach auch zeigst, worauf sie achten dürfen sollen und auch Lösungsansätze bietest du auch schon an wahrscheinlich dann, ne?
Also was ja, ist, natürlich. Wenn das auffällt?
Genau.
Also das, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wenn jemand den Verdacht hat, dass irgendwas ist, nicht in Panik zu verfallen, nicht dieses, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort was machen, ich muss das Jugendamt, die Polizei einschalten und ganz doll. Weil damit befriedigt er seinen eigenen Wunsch nach Hilfestellung. Das ist, da müssen wir zurückstecken als Erwachsene und sagen, warte mal, ich sehe hier ein Problem. Wie kann ich es lösen? Wie kann ich wirklich adäquat helfen? Und das ist nicht in der Form, dass wir so, also wenn es wirklich ganz gewalttätig ist, Polizei rufen, keine Frage. Es gibt ein Hilfetelefon, da kann man auch anrufen, wenn man Verdacht hat. auch wir sind ansprechbar, wenn jemand einen Verdacht hat, wie soll er damit umgehen? Weil das hat halt so viele Gesichter.
Ja.
Ja, das ist nicht der Hartz-IV-Empfänger, der sich jeden an die Birne zusäuft. Das ist auch der Dr. Professor Schieß mich tot aus der Nachbarschaft, wo wir uns gar nicht vorstellen können, was der so treibt, wenn die Rollos unten sind. So, von daher immer individuell gucken und sich selber erstmal zurücknehmen und überlegen, wie kann ich dem Kind helfen? Und das ist am besten ruhig bleiben, raus aus der, aus diesem Aktionismus. Mhm. Weil, wie gesagt, nochmal, wenn es eine Grenze überschreitet, wo es wirklich gefährlich wird, sofort einschreiten. Wenn man aber sieht, das ist jetzt so, ich bin nicht sicher und ein bisschen komisch, weiter beobachten. Und am besten ist, das betroffene Kind, wenn man die Möglichkeit hat, ins Gespräch verwickeln. Also mit dem Kind auf Augenhöhe gehen und Vertrauen anbieten. Weil ein Kind verrät seine Eltern nicht.
Nee.
Das vergessen wir immer. Egal, wie viel Prügel wir beziehen. Und ich habe wirklich jeden Tag Prügel gekriegt. Ich habe vor 10 Jahren meiner Mutter erst gekündigt. Und es ist eine ganz große Zwickmühle. Deswegen nicht immer in Aktionismus, sondern wirklich gucken, dem Kind Gespräche anbieten. Habe ich selber Kinder, so wie du jetzt, einfach mal zum Spielen einladen. Die fangen von ganz alleine an zu erzählen, wenn sie Vertrauen haben. In dem Moment, wo du hinter dem Rücken des Kindes, also gehen wir jetzt davon aus, du hast 3 Wochen eine Spielkameradin für deine Tochter, dann auf einmal erzählt sie dir ganz schreckliche Dinge. So, dann bist du erstmal geschockt, keine Frage. So, dann wäre der Weg so, okay, das ist nicht schön. Kann ich dir denn irgendwie helfen oder darf ich dir helfen? Ja, wenn das Kind sagt, ja, was können wir tun? Also immer dieses Kind mitnehmen. In dem Moment, wo du losrennst und sagst, oh, ich muss ja morgen mal das Jugendamt anrufen.
Auch ein Trauma für die dann, ne?
Ist es sofort wieder ein Verrat. Das ist ein Vertrauensbruch und das wird eine Bindung nicht besser machen.
Okay.
Ja, das wäre so.
Das und was, also wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, was man machen kann und was auch, was du so empfiehlst, ne? Und was sind so für dich so absolute No-Gos im Umgang so mit Kindern, vor allen Dingen zum Beispiel in der Schule, ne? Also ich stelle mir jetzt so vor, wie zum Beispiel so Dinge, dass Kinder lernen, Indianer kennen keinen Schmerz oder stell dich nicht so an oder dass so eine Sachen eben dazu führen, dass Gefühle einfach untergedrückt werden und woanders eben ihren Ausbruch finden, zum Beispiel, indem man andere Kinder mobbt oder sowas.
Ja, richtig, dafür sind wir ja dann drin. Da gibt es die eine Lösung und die eine Antwort. Das ist so, ja, sehr schwieriges Thema, weil du hast ja Opfer und Täter. So, wie reagieren die Eltern vom Opfer? Der böse, böse Täter. Am Ende kriegt der eine Strafe und ja, sind ja nur Kinder und da müssen wir wegdenken. Grundsätzlich sollten wir wegkommen von solchen dünnsinnigen Sprüchen.
Ja, absolut.
Das ist wirklich dünnsinnig, weil wenn ich mit Kniestoßen habe, dann tut es halt weh. Und dann muss ich sagen können,
Absolut, ja. Ja,
ja. Ja und wenn wir den Kindern beibringen, dass sie das sagen dürfen, die müssen doch gar nicht mehr zuhauen oder sonst irgendwas. Wenn wir denen beibringen, wie Konfliktlösung geht, dann machen sie es nicht. Komischerweise stelle ich immer wieder fest, ich habe mehr Erholung in einem Kinderkurs wie im Erwachsenenkurs, ne? Weil die Kinder leichter auf eine Lösung kommen.
Ja. Ja.
Voll süß, wenn einer vor dir steht, der so voll der Prinz, bin hier der arabische Prinz, ich habe das sagen, und dann hinterher kommt er an und sagt, Janine, eigentlich ist es voll doof, ne? Aha. Guck. Ja, das ist also, nee. Nee. fand er nicht mehr gut.
Ja, kann ich mir
Deswegen,
vorstellen.
manchmal glaube ich, ja, es dauert mehr Zeit, den Kindern solche Sachen beizubringen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, die kriegen auch schneller die Grenzen. Viele denken dann so, ja, aber ich muss doch dem Kind Grenzen setzen. Natürlich sollen Kinder Grenzen haben, die brauchen die auch. Aber die müssen auch die Möglichkeit haben, darüber zu boxen, weil sonst steht ja die Entwicklung. Weil ein Kind, was alles darf und auf immer eine Schule kommt und soll stillsitzen, logisch flippt es aus.
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Ja, vollkommen natürlich.
Naja.
So, und dann sagt die Lehrerin, ja, du musst. Dann kommen die Eltern wieder, ja, ich hol mal den Rechtsanwalt. Weil man dann denkt, so, hä, was ist los mit euch?
Ja. Und zum Thema Mobbing würde ich auch gerne noch mal kurz fragen. Und zwar, was rätst du denn Eltern, wenn sie so den Verdacht haben, dass solche Dinge auch in der Schule passieren? Es ist ja eigentlich ein relativ großes Thema, zumindest das, was man hört. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ein schweres Thema ist, weil es einfach auch mit viel Angst und auch Scham behaftet ist, ne? Wenn jetzt so zum Beispiel ein Kind eben einfach auf dem Schulweg irgendwie belästigt wird, in der Klasse irgendwie ausgeschlossen wird oder sowas. Und was würdest du Eltern irgendwie raten, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, das Kind verändert sich, das wird sich ja sicherlich dann auch irgendwie zurückziehen und irgendwie so dieser Verdacht entsteht, das könnte irgendwie damit zusammenhängen?
Naja, die Ursache finden ist natürlich dann immer relativ schwer. Da muss ich mich aber auch fragen, warum hat das Kind nicht das Vertrauen zu mir, dass es kommt und mir das erzählt? Also grundsätzlich sollten Kinder wirklich immer die Möglichkeit haben, über ihre Probleme zu sprechen. Und das meine ich, dieser Kreislauf fängt ja schon viel früher an. Wenn mein Kind lernt, ich nehme es nicht ernst in seinen Sorgen und Nöten, strudelt es genau darin. Naja, ist natürlich auf einmal das Ding riesengroß und eskaliert quasi, weil wirklich dann Körperverletzung im Raum steht oder die Selbstmordrate ist mittlerweile enorm hoch unter Kindern. Die haben ja grundsätzlich irgendwie gefühlt überhaupt keinen Halt mehr. Entweder haben sie so enge Grenzen, dass sie sich nicht bewegen können, oder die sind so weit auseinander, dass sie nicht wissen, wo sie sich bewegen können. So, und da glaube ich, sollten wir zurückkommen mit weniger Aktionismus, sondern mehr Kommunikation. Weil wir sind immer schnell dabei, wir wollen den Täter bestrafen, die Lehrer sind schuld, der ist dran schuld und ich muss mein Kind verteidigen, da stehe ich dann mit dem Schwert als Mutter vor der Tür und dann kriegen die aber alle. Bringt uns doch nicht weiter. Von daher wirklich gucken, dass das Kind im Vertrauen kommt. Und dann, ja, da muss ich sagen, das ist wirklich sehr individuell, weil der Hintergrund immer wichtig ist. Weil man muss sich einfach mit dem Täter auch auseinandersetzen, Opfern und Täter Hilfe geben.
Ja.
Kommunikation, Konfliktlösung, ja, kostet Zeit. Aber am Ende ist eine Lösung da, wenn alle Beteiligten daran arbeiten und nicht nur die Schuld von einem zum anderen schieben und die Sache wird immer schlimmer und der darf und ich nicht und damit kommt man nicht weiter, wenn wir selber so weit sind, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Kinder an Hand. Und wir setzen uns an den Tisch und suchen eine Lösung. So, wenn Lehrer blockieren oder der andere mein Gegenüber, dann muss ich zurückgehen und sagen, okay, mein liebes Kind, wir haben hier ein Problem, ich komme da nicht weiter. Wie können wir denn jetzt vorgehen, dass es dir besser geht? Was können wir machen, dass es dir besser geht?
Und dann bist du wieder in der Fragestellung, genau wie
Und
vorhin.
dann wieder, genau, und sobald sozusagen dieser kleine Mensch oder große Mensch mit dem Problem selber eine Lösung findet, wird er die schneller umsetzen, als wenn ich die Lösung vorgebe.
Verstanden.
Weil dann ist die Motivation anders. Und wenn hinterher noch kommt, hey, hast du super gemacht. Du kannst es, siehst du. Dann wird die Motivation noch gestärkt dadurch. Wenn ich mich hinstelle und sage, ja Mann, der ist jetzt voll doof und den seiner Eltern rufe ich mal an. Was zeige ich denn dem Kind?
Ja, dass über seinen Kopf hinweg entschieden wird praktisch, ne?
Ja, und wie es sich verteidigen soll. Wir hatten jetzt in der 5. Klasse bildhübsches Mädchen. Und wenn ich es jetzt mal so salopp sagen darf, verwöhntes Mädchen, dieses ohne Grenzen, kriegt alles, hat alles. Und dann ging es auch um Konfliktlösung und gerade beim Mobbing. Was machst du, wenn der das und das tut? Dann kriegt er ihn auf die Fresse. Okay. Hat er angeguckt, sagt, und? Bringt es was? Na, der muss doch wissen, wer der Chef im Haus ist. Aha. Und? Hast du damit einen neuen Freund gewonnen oder was? Nö, aber drauf treten. Meine Mutter sagt immer, ich muss mich wehren. So lösen wir aber den Frau-Mann-Konflikt nicht. Ne? Wir wollen alle immer Gleichberechtigung haben, Gleichwertschätzung. Und Gleichwertschätzung erreiche ich nicht, wenn ich meiner Tochter erkläre, du musst jedem Mann, der dich komisch anguckt, bei ihnen auf die Fresse hauen. Also, ne?
Und vielleicht haut ja auch irgendwann mal einer zurück. Das ist ja dann auch nicht so das, was man erreichen wollte.
Ja, das wird ja verboten. Also die Jungs dürfen ja nicht mehr. Ja, das wird ja von klein an so, nein, du darfst kein Mädchen hauen. Und die Mädchen so, du musst dich wehren. Wo ich dann immer da stehe und denke mir so, wir sind im Jahr 2022, wir kämpfen für Gleichberechtigung, für Gleichwertschätzung und versuchen das Spiel jetzt einfach umzudrehen. Habe ich manchmal so das Gefühl. Gehen wir doch alle miteinander respektvoll um, haben wir doch schon mal gelernt.
Absolut, absolut. Okay, also dann nehme ich mal heute mit aus unserem Gespräch, Vertrauen zu Hause und Kommunikation zu Hause ist das allerwichtigste A und O. Und vor allem das Thema Gefühle zulassen, über Gefühle sprechen und Kinder selber Lösungen finden lassen.
Ja, mit Begleitung, klappt super.
Super, klasse. Janine, du bist ja in der Stiftung im Vorstand Glückliche Kinder, starke Menschen e.V. Wie kann man denn eure Stiftung und euren Verein unterstützen?
Sehr gerne mit Spenden. Mhm. Wir haben jetzt auch auf der neuen Webseite, die hat jetzt einen Relaunch gekriegt, der noch nicht ganz fertig ist, aber unser Fördermitgliedantrag ist schon da. Kleine Spenden helfen, Fördermitglieder wären uns sehr willkommen. Jetzt dürfen wir langsam wachsen. Ja, einfach weiter erzählen, an jede Schule bringen. Wenn jemand Hilfe braucht, nicht davor zu scheuen, einfach eine E-Mail zu schreiben. Je mehr wir über Tabuthemen sprechen, umso mehr tun wir für die Kinder.
Ja, absolut. Sehr schön. Und so ja, könnt ihr auch eure wichtige Arbeit weiterleisten.
Richtig. Und je mehr Geld wir haben, umso mehr können wir natürlich Aktionen machen. Da ist uns natürlich immer mitgeholfen, wie immer.
Ja.
Die Frauen brauchen Geld, ne?
Aber für so eine wichtige Arbeit ja auch total verständlich.
Ja.
So, pass auf, jetzt kommt die letzte Frage.
Danke. Natürlich.
Danke erstmal bis dahin. Stell dir vor, du triffst morgen auf der Straße dein 18-jähriges Ich. Ihr erkennt euch sofort und die Vertrautheit ist auch gleich da. Und dein 18-jähriges Ich ist natürlich total neugierig, ne? Was ist denn aus ihr geworden in der Zeit? Und ihr wisst aber auch beide, dass das eine einmalige Begegnung ist. Und deswegen könnt ihr nur einmal euch zusammensetzen und unterhalten und ihr setzt euch in ein gemütliches Café und redest. Und was erzählst du ihr? Was würdest du ihr mitgeben, wenn du sie treffen würdest?
Ja, das ist eine herausfordernde Frage, ne? Ja. Oh mein Gott, ja, hätte ich mit 18 schon gewusst, was ich heute weiß.
Ja, sag's ihr.
Wäre ich wahrscheinlich anders gelaufen. Wobei ich glaube, am Ende würde ich ihr sagen, hab Vertrauen in dich selber. Hör auf dein Bauchgefühl. Sag's mal ganz klipp und klar, dafür steht ja meine Berliner Schnauze. wenn sich scheiße anfühlt, dann ist es scheiße. Ja, und hab Mut, gib nicht auf.
So schön, sehr gut.
Ja.
Dankeschön, Janine. Möchtest du noch verraten, wo man dich findet, damit ja, wer sich für dich interessiert oder für deine Arbeit interessiert, auch mal nachschauen kann?
Ja, wir haben eine Webseite, stiftungglücklichekinder.de. Da sind alle drei Vorstände vom Verein drauf. Ihr könnt uns persönlich anschreiben. Facebook, Instagram sind wir alle Social-Media-Kanäle zu finden. Ich glaube, da, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man mich mittlerweile.
Na gut. So.
Und ein kleines Ding, ach so, vielleicht machen wir den Blog Link zu meiner Geschichte für die Leute, ja, die sich dafür interessieren.
Das mache ich.
Vielleicht mit rein.
Das mache ich.
Um den Leuten einfach Mut zu machen, um zu zeigen, es kann scheiße laufen im Leben und zwar richtig übel, aber es gibt immer einen Grund zum Lachen.
Sehr schön. Dankeschön. Ja. Ganz lieben Dank und vielen Dank auch für diese wichtige Arbeit, die du da machst und ja, für dein Herzblut und ja, dafür, dass du unsere Kinder stärkst, aber auch die Erwachsenen wachrüttelst und da auch mit so viel Positivität auch mitgehst und Dankeschön.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich freue ich mich immer, wenn ich darüber reden kann, weil die Ergebnisse, wenn man in den Schulen ist und mit den Kindern arbeitet, die sind so toll. Und Kinder sind nun mal unsere Zukunft. Ne? Die werden unser Erbe weitertragen.
Ja, das stimmt. Dankeschön.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank nochmal, Janine, für dieses tolle und informative Interview. Übrigens hat Janine kurz nach der Aufnahme unseres Podcasts geheiratet und heißt jetzt Dabrowski. Wenn du sie also googelst, dann google sie unter ihrem neuen Namen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deiner Hochzeit, liebe Janine. Und für dich, vielen Dank heute, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass du dir etwas mitnehmen konntest für deinen Alltag als Working Mom. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und deine Rezension. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Working Moms, die von diesem Podcast profitieren könnten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Selina. Und nicht vergessen, vertraue dir selbst.